Unser Thema heute sind virtuelle Gemeinschaften und die Sozialisation in ihnen, aber nicht nur in virtuellen Gemeinschaften, sondern ich werde auch ein bisschen was Allgemeineres zu Sozialisation sagen und dazu, wie sich Sozialisation zu Bildung verhält. Dabei wird es darum gehen, dass sich der Ort, an dem soziale Bildung oder Sozialisation stattfindet, verlagert. Unter anderem in den virtuellen Raum, aber es gibt zuvor geschichtlich auch schon ein paar andere Ortsverlagerungen. Ich will dann nochmal zurückgreifen auf eine Unterscheidung, die ich früher in der Vorlesung schon mal gemacht habe, zwischen Gemeinschaft und System und das auf die Rolle des Individuums in der Gesellschaft beziehen und zwischen Sozialisation und Bildung, also zwischen diesen beiden Begriffen, eine Beziehung herstellen. Ich will dann Öffentlichkeit als potenziellen Raum thematisieren. Potenzieller Raum, das ist das, was wir in der vergangenen Woche behandelt haben, und schließlich die Öffentlichkeit virtueller Gemeinschaften betrachten. Zunächst ganz allgemein zum Begriff der Sozialisation. Man kann darunter ganz generell verstehen die Vermittlung von Individuum und Gesellschaft, wobei das natürlich eine sehr vage Formulierung ist. Was heißt da Vermittlung von Individuum und Gesellschaft? Meistens wird der Begriff so verstanden, dass damit die soziale Prägung des Individuums durch die Gesellschaft gemeint ist. Das heißt, das Individuum wäre dann mehr oder weniger ein Produkt von sozialen Einflussnahmen, von sozialen Prägungen, dem passiv ausgeliefert. Das hat dann mit der Vorstellung zu tun, dass das Individuum im Wesentlichen eigentlich nur dazu da ist, sozusagen aus gesellschaftlicher Sicht die Gesellschaft zu reproduzieren in ihren je gegebenen Strukturen. Das heißt, der Einzelne wird zum Träger einer sozialen Funktion und dazu, dass er dies kann, eine soziale Funktion übernehmen, die für ihn gedacht ist, dafür dient dann die Sozialisation. Das ist ein sehr stark von Gesellschaft her gedachter Begriff von Sozialisation, stammt insofern auch aus der Soziologie. Aber die Vorstellung, dass ein Individuum, ein personales Individuum, lediglich passiv eine Prägung, eine gesellschaftliche Prägung über sich ergehen lassen kann und ein reines Produkt gesellschaftlicher Einflussnahmen wäre, ist eigentlich ja nicht haltbar. Immer muss ein Moment von Übernahme, eigener Übernahme dieser Aufgabe, dieser Entwicklungsaufgabe durch das Individuum selbst erfolgen. Und insofern kommt dann auch immer etwas ins Spiel in der Sozialisation. Ich habe Schwierigkeiten mit diesem Wort heute Morgen. Meine Zunge ist noch so kalt. was nicht nur Prägung durch die Gesellschaft ist, sondern wo auch eigener Impuls, eigene Initiative, eigene Perspektive mit eingeht. Das heißt, das Individuum wird sich in die Gesellschaft mehr oder weniger natürlich auch mit eigenen Interessen einbringen und mit eigenen Gestaltungsvorstellungen einbringen. Und erst recht eine Gesellschaft, die auf gerade diese Gestaltungskraft der Individuen angewiesen ist, um ihrer eigenen Weiterentwicklung willen, wird also eine andere Vorstellung von Sozialisation entwickeln und von gesellschaftlicher Integration des Einzelnen entwickeln, nämlich, dass die Einzelnen in Anspruch genommen werden, auch für eine Weiterentwicklung und Gestaltung der Gesellschaft durch das Individuum. Und damit ist der Begriff der Sozialisation nicht mehr so ein rein soziologischer Begriff von Sozialisation, jedenfalls nicht eben in dem Sinne der bloßen Prägung, sondern bekommt also auch einen Moment von Aktivität seitens des Individuums, an das dann eben auch pädagogisches Denken anknüpfen kann. Aber das zunächst mal nur so ganz allgemein vorweg. Wir werden das gleich jetzt etwas genauer betrachten, wie man sich das denn vorzustellen hat. Um das also näher zu betrachten, möchte ich beginnen mit dem Ort, an dem die Vermittlung von Individuum und Gesellschaft stattfindet. Das, was wir hier sehen, ist ein Haus, und zwar ein antikes Haus, ein Haus im antiken Griechenland. Warum fange ich mit dem antiken Griechenland an? Ja, weil die Überschrift dieses Abschnittes heißt Ortsverlagerungen sozialer Bildung. Das meint einen geschichtlichen Prozess und ich will halt sehr früh anfangen, weil man an diesen sehr frühen Anfängen dessen, was Öffentlichkeit heißt, was Sozialisation heißen kann, eben diese Verlagerungen des Ortes, an dem das stattfindet, gut darstellen kann. Und an diesen Ortsverlagerungen kann man eben gleichzeitig aber auch Veränderungen in der Art und Weise, wie sich Gesellschaft und Individuum vermitteln, gut vor Augen führen. Also dies ist ein Haus. Dies ist ein Haus, in dem jemand lebt. Und in dem dies ein Haus ist, in dem jemand lebt, eine Person lebt, ein Individuum mit seiner Familie lebt, ist dies erstmal ein abgeschlossener, von den anderen Häusern, in denen die anderen leben, abgeschlossener Bereich. Jetzt muss man allerdings eben, und deswegen habe ich hier ein griechisches Haus genommen, etwas mit hinzunehmen in die Betrachtung, nämlich die Aufgabe, die dieses Haus hat. Es ist nicht ein Zuhause, so wie wir uns das heute in der Regel vorstellen und wie es heute in der Regel auch ist, in dem man halt sich zurückzieht, wenn man frei hat, wenn die Arbeit getan ist und so weiter, sondern das Haus im antiken Griechenland, der private Bereich, wobei privat ja ein Terminus ist, der aus einer historisch späteren Zeit stammt. Ich will ihn jetzt trotzdem auch ruhig darauf anwenden. Als privater Bereich ist gleichzeitig der Ort gewesen, an dem eben auch die Arbeit stattfand. Die Arbeit, die notwendig ist, um das Leben zu sichern, das Leben des Einzelnen zu sichern. Also insofern ist es nicht das Zuhause, wie wir es heute kennen, sondern ein Haus, in dem alles das stattfindet, was zur Reproduktion des Einzelnen notwendig ist. Also wo auch die Auseinandersetzung mit den Notwendigkeiten stattfindet, die eben mit unserer Herkunft aus Natur verbunden ist. Man kann also dieses Haus sozusagen an der Frontlinie betrachten oder verorten, dieses Haus, das Private, an der Frontlinie zu dem, was dargestellt worden ist, vorletzte Sitzung, glaube ich, mit diesem Dorf im Dschungel, wo ja die Auseinandersetzung mit der Natur stattfindet. Und die Auseinandersetzung mit der Natur ist ja nun nicht nur Abwehr von Natur und ihre Gefahren, sondern ist ja auch die Lebensvorsorge in dem Sinne, dass eben aus diesem Dschungel, aus der Natur natürlich auch die Lebensmittel kommen und der Natur abgerungen werden müssen, wo also der Austausch stattfindet. Wir sind in dem Sinne an der Frontlinie, dass da also das Austauschverhältnis, die Durchlässigkeit zwischen den Palisaden, Sie werden sich an das Bild erinnern, stattfindet. Sie werden gleich sehen, warum ich diesen Rückgriff mache. Die Frage ist also jetzt, wo könnte denn nun die Vermittlung von Individuum und Gesellschaft stattfinden für diejenigen, die in diesem Haus leben? Ganz einfach, zunächst mal, Sie müssen raus. Sie müssen rausgehen, hinausgehen aus dem Haus, um mit anderen zusammenzukommen, die dann ebenfalls aus ihren Häusern kommen und sich in einem Bereich treffen, begegnen, in dem sie nun die Angelegenheiten miteinander verhandeln, die sie alle zusammen angehen. Dieser Bereich, den kann man eben den Bereich der Öffentlichkeit nennen. Er ist im Offenen, draußen sozusagen, im Unterschied zu dem Inneren des Hauses und dem Bereich der Öffentlichkeit. Dort trifft man sich also, um die allgemeinen und gemeinsamen Angelegenheiten zu regeln, zu bereden, zu realisieren, zu organisieren und so weiter und so fort. Wenn Sie sich jetzt nochmal zurückerinnern an das Bild von dem Dorf mit den Palisaden drumherum, dann haben wir da nicht bei diesem Bild nicht die Differenzierung zwischen Zuhause und Öffentlichkeit, sondern der Platz, der dort freigehalten wurde, der dort in der Mitte war, das wäre dann hier gleichzeitig der Raum der Öffentlichkeit. Und man kann sich das jetzt so vorstellen, dass sozusagen rundherum an der Peripherie, nämlich dort, wo eben die Auseinandersetzung mit der Natur draußen stattfindet, dass dort sozusagen die privaten Bereiche sind, wo gearbeitet wird. Während man sich in der Mitte dann eben trifft, um sich mit den gemeinsamen Angelegenheiten zu befassen. Und das heißt, das ist dann auch in der Mitte, das ist dann auch dieser Bereich, eben der Bereich der Öffentlichkeit, in dem die eigentlich jetzt durch das Zurückhalten der Natur ermöglichte neue Lebensform entwickelt wird. Das ist gleichzeitig also der Raum auch, an dem die gemeinsame Kultur weiterentwickelt wird. Auch die gemeinsame Kultur gehört ja zu den gemeinsamen Angelegenheiten. Dieser Raum eröffnet sich gerade dadurch, dass eben rundherum an der Peripherie, an der Frontlinie zur Natur, dafür gesorgt wird, dass die Natur hier nicht einbrechen kann. Insofern ist das ein freigehaltener Raum, und zwar für diese Zwecke freigehaltener Raum, eben für die Zwecke der Auseinandersetzung, der gemeinsamen Regelung, Besprechung und so weiter der allgemeinen Angelegenheiten. Ein solcher Raum kann dann auch sozusagen eigens definiert werden als Platz, an dem man sich genau zu diesem Zwecke regelmäßig trifft, der dann vielleicht ein Dach auch noch bekommt, damit man dort vor Regen geschützt ist und vor der Sonne geschützt ist, der vielleicht auch eigene Umgrenzungen erhält, also als Versammlungsplatz dann auch entsprechend markiert wird. Im antiken Griechenland war das die Agora. Die Agora war der Platz, der Ort, an dem eben dies stattfand, was ich eben dargestellt habe, wo man hinging, um die gemeinsamen Angelegenheiten zu besprechen. Die Agora war sowohl der Name für den Platz, an dem dies stattfand, als auch für das Gebäude, das auf diesem Platz stand. Sie sehen die Säulen dort, und das Ganze war dann auch überdacht, ein sehr, sehr großes Gebäude, als auch die Volksversammlung, die dort eben an diesem Ort in diesen Hallen veranstaltet wurde, regelmäßig, und wo eben die gemeinsamen Angelegenheiten in organisierter Form verhandelt wurden. Daneben war das aber auch der Ort, an dem man sich auch so zwischendurch informell sozusagen traf, um auch außerhalb der formal organisierten Volksversammlungen mit den anderen über das zu sprechen, was so die Angelegenheiten der Polis waren. Im Lateinischen heißt das entsprechende, der entsprechende Ort dann Forum, und in unserer Sprache Markt. Das ist also der Ort, an dem eben ursprünglich nicht vor allen Dingen Waren ausgetauscht, angeboten und ausgetauscht, verkauft wurden, sondern in dem vor allen Dingen der Austausch über die gemeinsamen Angelegenheiten des jeweiligen Gemeinwesens stattfand. Ja, das ist also der Ort, an dem die Vermittlung von Individuum und Gesellschaft stattfindet. Und daraus kann man jetzt auch etwas weiter sich noch ableiten, worin denn diese Vermittlung nun genau besteht. Ich hatte eben die Pfeile ausgehen lassen von den Häusern zu diesem Ort hin. Das heißt, man geht dorthin, um die gemeinsamen Angelegenheiten zu besprechen. Man kehrt aber eben auch mit den Ergebnissen dieser gemeinsamen Verhandlungen auf der Agora zurück nach Hause und bringt das also mit ins Haus. Und insofern wird das, was dort beschlossen wird, was dort geregelt wird, organisiert wird, auch bedeutsam für das Zuhause. Das sind also nicht einfach strikt voneinander getrennte Sphären, sondern in denen man, wo die einen sozusagen sich nur auf dem Markt aufhalten und die anderen nur zu Hause aufhalten. Es gibt diejenigen, die sich nur zu Hause aufhalten. Das sind die, die nicht an den allgemeinen Angelegenheiten teilnehmen, die keine vollen Bürger der Polis sind. Das sind die Frauen, die Kinder und diejenigen, die die eigentliche Arbeit machen. Sprich die Sklaven oder eben auch die Handwerker, die nicht Sklaven waren, aber deswegen, weil sie der Auseinandersetzung mit der Natur und insofern ihren Tag widmeten und widmen mussten und insofern auch noch sehr, sehr stark bestimmt waren in ihrer Tätigkeit, in ihrer ganzen Existenz durch das, was die Natur an Notwendigkeiten mit sich brachte. Die gehörten also nicht zu den freien Bürgern, denen es gestattet war, auf der Agora teilzunehmen, mitzuwirken, teilzuhaben, mitzuwirken an den öffentlichen Angelegenheiten. Das heißt, das waren diejenigen, die von Arbeit entlastet waren, die erwachsenen männlichen Bürger, die nicht arbeiten mussten, weil das alles erledigt war, geregelt war, eben in den Bereich des Privaten. Also diese Struktur der antiken Polis setzte eben eine Entlastung derjenigen, die sich um die allgemeinen Angelegenheiten kümmerten, von den Lebensnotwendigkeiten voraus. Die mussten nicht an der Frontlinie der Auseinandersetzung mit der Natur sich bewähren. Das erledigten andere, davon waren sie freigesetzt. Und eben dadurch konnten sie sich mit den allgemeinen Angelegenheiten beschäftigen. Sie sehen also, dass das, was mit Freiraum bezeichnet ist, hier nicht nur einen Ort bezeichnet, der dafür vorgesehen ist und geschützt ist und in der Mitte sich irgendwo befindet, sondern dass dieser Freiraum auch einer ist, über den jeder individuell in Bezug auf seinen Alltag verfügen musste. Das heißt also, es musste ihm auch die dafür freie Zeit zur Verfügung stehen. Er musste auch in Bezug auf seinen Tagesablauf freigestellt sein. Der Zeitraum musste freigeräumt sein für ihn, an dem er sich dann diesen gemeinsamen Angelegenheiten widmen konnte. Diese Personen, die also an dem öffentlichen Leben auf der Agora teilnahmen, die kehrten auch nach Hause zurück. Insofern war der Wechsel zwischen den Sphären, zwischen dem Zuhause und der Öffentlichkeit für sie charakteristisch. Und in dem Sinne waren sie eben Vollbürger der Polis. Interessant übrigens, und insofern kann man das an dieser Stelle auch noch mit einschieben, dass das Wort Pädagogik eben auch mit dieser Struktur der antiken Polis zusammenhängt. Und zwar in dem Sinne, dass der Pädagoge, der Paidagogos, derjenige war, in der Regel ein Sklave, der die Kinder, genauer gesagt die männlichen Kinder, eben der gutgestellten Familien, begleitete auf ihrem Weg in die Öffentlichkeit und wieder zurück begleitete. Es ging also genau um diesen Weg von zu Hause in die Öffentlichkeit, in den Bereich der Öffentlichkeit, auf die Agora, beziehungsweise an die Plätze, wo dann die Übungen stattfanden, die Übungen an Körper und Geist, die also notwendig waren, damit man ein Mitglied der Polis im Sinne des vollen Bürgerstatus werden konnte. Das heißt, physisch ertüchtigt wurde, um auch etwa für das Gemeinwesen in den Krieg zu ziehen und gleichzeitig auch geistig darauf vorbereitet wurde, an der Verhandlung der öffentlichen Angelegenheiten, der gemeinsamen Angelegenheiten in der Öffentlichkeit teilzunehmen. Das heißt, auch das Gymnasion, an dem diese Übungen stattfanden, war ein Ort der Öffentlichkeit. Und der Pädagoge begleitete eben den Jungen auf diesem Wege hin zum Gymnasium, passte dort auf, dass dem nichts passierte und so weiter, dass er auch nichts anderes machte und begleitete ihn wieder zurück. Der Pädagoge war aber nicht derjenige, der dann die Übungen mit dem Betreffenden machte. Das machten also andere Personen. Insofern heißt eigentlich Pädagogik nur die Begleitung des Einzelnen auf dem Wege in die Öffentlichkeit. Man kann es jetzt etwas übertragen formulieren, die Begleitung des Einzelnen auf dem Wege zur Fähigkeit, am öffentlichen Leben teilzunehmen. Aber Begleitung. Nicht, dass man ihn dahin schleift und auch eben nicht, dass der Pädagoge die Aufgabe hat, die entsprechende Formung des Betreffenden vorzunehmen. Das war dann die Aufgabe anderer, sondern tatsächlich eben nur Begleiter auf dem Weg. Insofern ist Pädagogik heißt Pädagogik eigentlich so viel wie Entwicklungsbegleitung. Dieser Ort, an dem das öffentliche Leben stattfindet, diesen Ort kann man auch als Bühne betrachten. Das hier ist das antike Theater in Athen. dieses Theater ist so aufgebaut, dass es da unten so dieses Halbrund gibt. Dieses Halbrund vor der Bühne. Dieses Halbrund vor der Bühne heißt griechisch Orchestra. Daher kommt also unser Wort, das Orchester, das ja auch in so einem Graben vor der Bühne sitzt heutzutage. Also es hat der Orchestergraben ist eigentlich die Ortsangabe, wo eben die Musiker sitzen, und daher kommt der Name Orchester. Während die Bühne selbst die Szene ist, also das, was mit Szene heute für uns verbunden ist. Und dort treten also dann die Schauspieler auf, während dort unten eben die Musikanten, der Chor und die Tänzer sich aufhalten im Orchester halbrund. Und die Zuschauer sitzen dann außenrum. Nun, ein solches Theater ist natürlich dazu da, dass Theaterstücke aufgeführt werden. Die Aufführung von Theaterstücken gehörte allerdings eben auch zu dem, was im Bereich der Öffentlichkeit stattfand. Das heißt, das Theater hatte eben in dem Sinne, wie ich das ja auch schon in der vorigen Woche angesprochen habe, die Aufgabe oder gehörte zu dem Bereich der kulturellen Entwicklung, der kulturellen Produktion, die eben erst möglich wird, wenn die Lebensnotwendigkeiten gesichert sind und ein freier Raum geschaffen ist, in dem man sich ganz anderen Dingen widmen kann, ohne ständig auf der Hut sein zu müssen, was nun wieder an Gefahren aus der Natur auf einen zukommt. Also dieser freie Raum der Öffentlichkeit ist nicht nur ein freier Raum, in dem die politischen Angelegenheiten, sondern eben auch die gemeinsamen kulturellen Angelegenheiten stattfinden, wo die kulturelle Tradition gepflegt wird und weiterentwickelt wird, wo aber eben auch in dieser Form des Theaters eine Auseinandersetzung mit den Angelegenheiten der Polis eben auf diese andere Weise, auf diese künstlerische Weise stattfindet. Man kann nun sich den öffentlichen Ort, an dem die Verhandlung der allgemeinen Angelegenheiten stattfindet, auch als Bühne vorstellen. Dann kommt jemand aus seinem Haus auf den öffentlichen Platz und hat dort jetzt oder schlüpft dort jetzt in eine andere Rolle. Er wird Teil eines anderen Spiels sozusagen, denn das Spiel, das dort gespielt wird, ist ein anderes als das, was zu Hause stattfindet. Im gewissen Sinne ist das, was zu Hause stattfindet, eben kein Spiel, sondern Arbeit, harte Arbeit, den Notwendigkeiten, den Lebensnotwendigkeiten unterworfen, während hier eben ein freies Spiel möglich wird, freies Spiel der geistigen Kräfte, wo man sich trifft, um gemeinsam neue Ideen zu entwickeln, zu erproben, durchzuspielen, und jeder Einzelne, der auf diese Bühne der Öffentlichkeit tritt, spielt in diesem Spiel mit und übernimmt eine Rolle in diesem Spiel. Dabei ist die Trennung in diesem Bereich der Öffentlichkeit zwischen Spieler, Schauspielern und Publikum nicht strikt, anders als im richtigen Theater, wo es professionelle Schauspieler gibt und eben das Publikum gibt, das nur Publikum ist, mehr oder weniger jedenfalls nicht eingreift in das Geschehen, ist dies eine Bühne, auf der jeder sowohl Publikum als auch Spieler ist, Mitspieler ist, und wo der Übergang zwischen Zuschauen und Mitspielen fließend ist. Also man geht auf die Bühne, verlässt die Bühne, man zieht mit an den Fäden, schreibt am Drehbuch mit und so weiter, genießt dies Ganze gleichzeitig auch oder genießt es auch nicht, wenn das Stück schlecht ist sozusagen, das dort gespielt wird, jedenfalls nach der eigenen Auffassung. Also in diesem Sinne gibt es hier eine Sphäre, in der etwas anderes inszeniert wird als das, was zu Hause stattfindet, und für den Einzelnen ist es eben wichtig, dies zu können, diesen Wechsel zu bewältigen, aus der privaten Sphäre in die öffentliche Sphäre, dort eine andere Rolle zu übernehmen, an dem gemeinsamen Stück mitzuschreiben und mitzuwirken, und aber auch wieder zurückzukehren nach zu Hause und dort dann eben seine Aufgabe zu übernehmen. Wobei eben das, was zu Hause stattfindet, das, was den eigentlichen Lebensunter- und Hintergrund bildet, natürlich mitgenommen wird auf die Bühne. Denn die gemeinsamen Angelegenheiten sind ja eben die gemeinsamen Angelegenheiten von Menschen, die miteinander leben und nicht nur reden, die miteinander eben auch ihr Leben sichern müssen gegen Gefahren von außen, sei es eben gegenüber der Natur oder eben gegenüber anderen feindlichen Kräften. Also Publikum, Rollen, Spiel, dies alles gehört im Bereich der Öffentlichkeit zusammen. Und in dieses Spiel eingeführt zu werden, an diesem Spiel teilnehmen zu können, auf diese Weise mitgestalten zu können an dem Gemeinwesen, das wäre dann das, was Sozialisation in der modernen Terminologie ausmacht. Oder das, was soziale Bildung in pädagogischer Terminologie ausmacht. Die Vermittlung des Privaten mit dem Öffentlichen und gleichzeitig die Fähigkeit zur aktiven Teilhabe an dem, was in der Öffentlichkeit stattfindet. Das wäre so eine Art von Grundvorstellung dessen, was mit sozialer Bildung oder mit Sozialisation gemeint ist. Und das wäre auch ein Grundmodell davon, wo der Ort ist, an dem dies stattfindet. Ich nenne ihn jetzt einfach mal Öffentlichkeit, wobei das hier in der Antike eben gleichzeitig auch ein bestimmter Ort war, den es tatsächlich gab, die Agora, das Forum, der Markt, der dafür entsprechend auch präpariert, ausgestattet und so weiter war und den alle kannten und wo man dann eben auch sich physisch hinbewegte. So, mit dieser Betonung dessen, dass dies am Anfang ein wirklicher Ort war, an dem man sich versammelte, wo man sich gemeinsam traf, ist schon der Hinweis gegeben, dass mit den Ortsverlagerungen sozialer Bildung sich da etwas ändert im Laufe der Geschichte der Menschheit. Das will ich natürlich nicht in den einzelnen Stufen jetzt nachvollziehen, sondern in Bezug auf den wesentlichen Unterschied dieses Bildes, das ich Ihnen eben gegeben habe, zu dem, wie das in der Moderne ist. Wir haben in der Moderne nun eben ebenfalls das Zuhause, die Orte des Zuhauses, die Orte des Privaten, wobei das nochmal wieder unterteilt ist in die Orte des Privaten, in denen man sich nach der Arbeit zurückzieht und die Orte des Privaten, an denen die Arbeit stattfindet. Aber auch das sind ja Orte des Privaten, nur dass dies inzwischen aufgeteilt ist, getrennt ist, anders als das noch in der Antike und auch in vorbürgerlicher, vormoderner Zeit hier bei uns war. Wir haben also diese unterschiedlichen Zuhause und von dort gibt es eben jetzt wieder die Vermittlung hin in den Bereich der Öffentlichkeit, der eben der Bereich ist, an dem die öffentlichen Angelegenheiten, die gemeinsamen Angelegenheiten verhandelt werden. Nur dies ist in den modernen Gesellschaften kein Platz mehr, zu dem man hingehen kann, an dem man sich versammelt. Die Gesellschaften sind einfach dafür zu groß, als dass es einen solchen Platz noch geben könnte, der dafür ausreichte. Die Entfernungen sind zu groß, um das auf diese Weise noch zu bewerkstelligen. Das heißt, der Bereich der Öffentlichkeit, der Ort, an dem diese Verhandlung der gemeinsamen Angelegenheiten stattfindet, hat sich verlagert. Er hat sich verlagert in die Medien. Die Medien sind der hauptsächliche Ort jetzt, an dem die gemeinsamen Angelegenheiten verhandelt werden. Jedenfalls, soweit es darum geht, dass alle daran teilhaben können, dass dies also der Ort ist, an dem die gesamte Gesellschaft miteinander diskutiert. Nun wissen wir, dass das mit dem Austausch, das heißt mit der Bidirektionalität der Kommunikation bei den traditionellen Massenmedien so eine Sache ist. Wir hatten festgestellt, dass wir da eigentlich ein zentralistisches Vernetzungsmodell haben mit eher unidirektionaler Vermittlungsrichtung. Insofern lesen wir zwar alle die Medien und hören und sehen, aber die wenigsten von uns schreiben in der Zeitung, in der Zeitschrift, treten im Fernsehen auf oder sind im Radio zu hören. Das heißt also, unsere aktive Beteiligung oder die aktive Beteiligung der Bevölkerung ist in höchstem Maße eingeschränkt. Wir haben da sozusagen unsere Stellvertreter, die das für uns machen, und uns bleibt dann der Leserbrief und die Quote, an der zu messen ist, wie weit wir eigentlich teilhaben und einverstanden sind mit dem, was da in den Medien verhandelt wird. Das heißt, wir haben hier also eine ganz klare Verlagerung des Ortes, des öffentlichen Ortes und der Auseinandersetzung um die gemeinsamen Angelegenheiten. Und das bringt es mit sich, dass wir eben keine direkte Demokratie mehr haben, an der jeder permanent am gemeinsamen Geschehen teilnimmt, sondern wir haben eine Stellvertreter, eine repräsentative Demokratie. Das heißt, wir wählen Personen, die das für uns machen. Und gegenüber diesen Personen, die nun sozusagen auf der Bühne der Öffentlichkeit agieren, sind wir oder sind die meisten dann eben tatsächlich nur Publikum. Sie wählen zwar die Schauspieler und können insofern auch dafür sorgen, dass die Schauspieler ausgewechselt werden, aber für die meisten von uns ist hier eher die Rolle des Publikums vorgesehen. Das ist ja dann auch eine der gängigen Kritiken an der modernen Massendemokratie, dass der Begriff Demokratie, wenn er heißt Volksherrschaft, dass der eigentlich für das, was tatsächlich stattfindet, nicht so wirklich angemessen sei, weil eben doch die große Masse des Volkes nicht wirklich teilhaben kann am öffentlichen Leben, sondern dies auf Stellvertreter reduziert ist, die in den Medien für uns agieren, argumentieren, sich auseinandersetzen. Das ist noch eine relativ große Zahl von Stellvertretern, oder eben dann noch weiter reduziert auf unsere Volksvertretung im Parlament, die sich wiederum, wenn sie sich auf das Publikum beziehen wollen, abgesehen jetzt mal von den Ergebnissen der Wahlen, eben im Wesentlichen dann auch auf das beziehen, was in den Medien passiert. Das heißt, sie beziehen sich eigentlich wiederum auf die Stellvertreter des Publikums oder ein stellvertretendes Publikum, das wiederum Publikum ist, also das, was in den Medien was in den Medien geschieht, und diejenigen, die in den Medien schreiben, senden und so weiter, sind wiederum Publikum dessen, was im Parlament geschieht, und kommentieren das Geschehen dort. Also die Medien sind sozusagen zwischengeschaltet, nochmal zwischen die Zuschauerränge, die wir vorhin in dem Bild gesehen haben, und die Skene, die Bühne, auf der das eigentliche Geschehen stattfindet. Also das wäre eine wesentliche Ortsverlagerung sozialer Bildung. Das heißt auch, dass für den Einzelnen das Hineinwachsen in die Gesellschaft, die gesellschaftliche Integration so aussieht, dass der Einzelne in der Lage sein muss, an einer durch die Medien vermittelten Öffentlichkeit teilzunehmen. An einer durch die Medien vermittelten Öffentlichkeit heißt auch, dass er über die Techniken verfügen muss, ganz wesentlicher Punkt, über die Techniken verfügen muss, die man braucht, um in den Medien, an den Medien teilzunehmen. Und sei es auch nur als Publikum. Deswegen ist also lesen zu können eine Grundvoraussetzung für die Teilnahme am öffentlichen Leben in modernen Massendemokratien, im Unterschied zur Antike, wo man nur sprechen und hören können musste, also der Sprache mächtig sein musste, aber nicht unbedingt alphabetisiert sein musste im Sinne des Schreiben und Lesen Könnens, um am öffentlichen Leben teilzunehmen. Die Medien haben nun gegenüber dem, was die Ortsbestimmung von Öffentlichkeit in der Antike ausmachte, natürlich keinen festen Ort mehr. Es gibt keinen Platz mehr, an dem das Medium positioniert ist, wo man sagen kann, da ist es, sondern die Medien kommen zu uns nach Hause. Das heißt, der Bereich der Öffentlichkeit ist keiner mehr, zu dem man hinausgehen muss, um an ihm teilzunehmen, sondern er kommt sozusagen ins Haus mit Rundfunk, Fernsehen, Zeitung, sodass also der Ort eigentlich diffundiert. Er diffundiert in das private Haus hinein, und insofern ist die Unterscheidung zwischen der Sphäre der Öffentlichkeit und der Sphäre des Privaten, wie sie in der Antike noch sehr, sehr klar gegeben war, auch mit der Verteilung der Rollen, wer durfte wo überhaupt was tun, in der Moderne so nicht mehr gegeben. Es gibt also nicht mehr diese scharfe Trennung. Sie werden sich erinnern an die Formulierung von Günther Anders mit der Schizotopie, dass man sich an zwei Orten aufhält. Das kann man auch hierauf beziehen, jetzt auf die Bereiche des Privaten und die Bereiche des Öffentlichen, indem man feststellen kann, dass eben jeder auch zu Hause sozusagen sich gleichzeitig in beiden Bereichen schon befindet, sowohl in seinem privaten Bereich als auch im öffentlichen Bereich, und dass die Auseinandersetzung um die öffentlichen Angelegenheiten sich eben dann im Familienkreis etwa anhand der Kommentierung dessen vollzieht, was in den Massenmedien zu beobachten ist. Was ändert sich jetzt, wenn sich nun das neue Medium, das Internet, in zunehmendem Maße anbietet, hier als Ort zu fungieren, an dem die Gesellschaft über ihre gemeinsamen Angelegenheiten sich auseinandersetzt? Zum Ersten wird man sagen können, und das ist ja auch schon früher in dieser Vorlesung hervorgehoben worden, dass das Internet aufgrund seiner verteilten Netzstruktur und der Bidirektionalität der Kommunikationskanäle, die es anbietet jedenfalls, prinzipiell die Möglichkeit eröffnet, dass das Publikum nun wieder zum Mitakteur wird. Und das ist ja auch eine der großen Verheißungen, die sich mit dem Internet verbindet, dass das Internet als neues Forum, als neue Agora, als neuer Marktplatz, an dem die neue Öffentlichkeit nun stattfinden kann, auch eine Redemokratisierung der Gesellschaft bewirken könne, im Sinne direkter Demokratie, das heißt direkter Teilnahme, Teilhabe aller an der Verhandlung der öffentlichen Angelegenheiten. Die Bidirektionalität ist hier angedeutet, und diese Teilhabe eben sozusagen vom häuslichen von der häuslichen Umgebung aus. Man muss nicht rausgehen, um aktiv teilnehmen zu können am öffentlichen Leben. Auch vorher musste man nicht rausgehen, um teilnehmen zu können am öffentlichen Leben, aber es war ein eher passives Teilnehmen, außer bei der Wahl. Und im Übrigen war es eher die Rolle eben des Publikums, des Zuschauers, des Kommentators, aber eben im privaten Bereich, die Teilhabe am öffentlichen Leben ausmachte, während also jetzt durch das Internet die Möglichkeit eröffnet wird, dass jeder von zu Hause aus aktiv teilnehmen kann an der Gestaltung des öffentlichen Lebens. Also das ist das Versprechen sozusagen, das sich jetzt mit dem Internet als neuem Medium der Öffentlichkeit verbindet. Auch das Internet kann man in dem Sinne als Bühne verstehen, die man betritt und wo man eine bestimmte Rolle übernimmt, indem man eben ins Internet eintritt. Man überlegt sich, als wer trete ich denn da auf? Mit welchen Interessen, mit welchen Fähigkeiten, die ich anzubieten habe, trete ich dort auf? Wie möchte ich mich dort darstellen? Und wie möchte ich mich also dort darstellen als jemand, der Teil der dort sich konstituierenden Öffentlichkeit oder eben auch Gesellschaft ist? Grundsätzlich ist es wieder wie in der Antike, könnte man sagen, dass also Publikum, Rollenspiel nicht mehr streng getrennt sind. Das Publikum ist nicht dazu verurteilt, nur Publikum zu sein, sondern das kann also ständig wechseln. Jeder ist sowohl Publikum als auch Mitspieler. Und das Spiel, das dort gespielt wird, ist eben wiederum eines, das nun auch neu entwickelt und neu erfunden werden kann und wo jeder teilhaben kann an der Entwicklung der Spielregeln, die dort herrschen. So gesehen scheint sich also die Struktur, die wir ganz am Anfang hatten, wenn wir in die Antike geguckt haben, jetzt mit dem Internet wieder, nachdem wir eine lange Zeit einer sehr anderen Struktur hatten, die also eigentlich auch weniger Demokratie bedeutete, scheint also jetzt diese ursprüngliche Form von Demokratie wieder möglich zu sein. Wir werden das nachher nochmal wieder aufgreifen. Ich möchte jetzt erst nochmal im zweiten Abschnitt der heutigen Vorlesung auf etwas zurückkommen, wovon schon mal in dieser Vorlesung die Rede war. Diese Folie habe ich genauso schon mal projiziert, wo ich die Begriffe Gemeinschaft und System unterschieden habe als zwei Dimensionen von Gesellschaft. Was heißt Gemeinschaft? Gemeinschaft bezieht sich darauf, dass Menschen miteinander zu tun haben, dass Menschen miteinander Beziehungen und Bindungen eingehen als Personen, dass sie auch als Personen aneinander Interesse haben. Das heißt, am anderen interessiert mich, wer er ist, wer er als Person ist. Das heißt, die Einzelnen begegnen sich, wenn ich von Gemeinschaft spreche, eben auch als Individuen, als unverwechselbare Individuen. Keiner ist wie der andere und nicht etwa als Funktionsträger. In der Gemeinschaft gibt es ebenfalls eine Beziehung auf gemeinsame Angelegenheiten, also sie treten zwar als Individuen einander gegenüber, aber natürlich gehen sie Beziehungen ein miteinander, das heißt, es gibt auch einen Austausch, der darauf zielt, dass die Einzelnen ihre Fähigkeiten auch in den Dienst der Gemeinschaft stellen, dass sie Aufgaben für die Gemeinschaft übernehmen und dass sie dies nach ihren je besonderen Fähigkeiten und Interessen tun. Insofern gehört also mit der Vorstellung von Gemeinschaft auch, dass die Aufgabe für Gemeinschaft, die man in so etwas wie Berufung hat. Das heißt, ich fühle mich berufen zu einer bestimmten Aufgabe, zur Wahrnehmung einer bestimmten Aufgabe für die Gemeinschaft aufgrund meiner ganz besonderen individuellen Fähigkeiten und ich werde aufgrund dieser besonderen individuellen Fähigkeiten, die so keiner hat, wiederum auch durch die Gemeinschaft in diese Aufgabe berufen. Das setzt voraus, dass alle einander kennen und sich wechselseitig auch einschätzen können und schätzen. Die andere Dimension von Gesellschaft ist das, was hier mit System bezeichnet wird. Das ist sozusagen das, was von Gesellschaft übrig bleibt, wenn man die Menschen wegnimmt. Wie hat man sich das vorzustellen? Also die Menschen in einer Gesellschaft haben eben bestimmte Aufgaben, nehmen bestimmte Aufgaben wahr, stehen in bestimmten Relationen zueinander und diese Aufgaben, diese Relationen zueinander, die könnte ich nun personenunabhängig definieren. Dann werden sie zu abstrakten Strukturen und zu Funktionen und Rollen, die ich bestimmen kann, die ich beschreiben kann, die ich definieren kann, die ich in Verhältnis zueinander setzen kann, ohne schon zu wissen, wer es denn ist, der sie besetzt, diese jeweilige Funktion, und wer in diese jeweilige Rolle schlüpfen wird. Aus dieser Sicht bedeutet System so viel wie Anonymität, also der Name dessen, der eine entsprechende Aufgabe übernimmt, tut nichts zur Sache. Der Einzelne ist im Prinzip austauschbar. Gesellschaft ist nicht entweder Gemeinschaft oder System, sondern Gesellschaft bedeutet eben dies zusammen, dass Personen in abstrakten Strukturen personale Beziehungen zueinander eingehen, dass sie als Individuen dennoch dann in gewisser Weise im gesellschaftlichen System Strukturen auch austauschbar sind, die Rollen wechseln können, dass sie es als persönliche Berufung empfinden mögen, aber es aus gesellschaftlicher, systemischer Sicht lediglich die Wahrnehmung einer Funktion ist, wenn sie eine bestimmte Aufgabe für die Gesellschaft übernehmen. Also das zunächst nochmal zur Erinnerung an diese Unterscheidung. Gemeinschaft könnte ich also so darstellen, Personen, die miteinander Beziehungen haben. Auch diese Grafik wurde so schon mal gezeigt. Und ein System könnte ich entsprechend so charakterisieren, dass ich die Stellen, an denen eben die Personen standen, jetzt durch Funktionen ersetze, was natürlich auch die Beziehungen zwischen den Funktionen verändert. Dies sind dann strukturelle Beziehungen, Funktionsbeziehungen und nicht mehr personale Beziehungen. So habe ich das also zunächst mal ganz streng voneinander getrennt, und wenn ich das jetzt darstellen möchte, wie dies zusammenwirkt, dann könnte ich das so darstellen, dass also die Person, die hier gleichzeitig mit F1 markiert ist, auf der einen Seite eine ganz bestimmte unverwechselbare Person ist, die ich beispielsweise, wenn ich jetzt, für mich ist jetzt kein Platz mehr da, weil das alles andere sind Frauen, soweit ich sehe, oder Kinder. Gut, sagen wir mal, ich wäre eine Frau, also ich wäre F3, ich kenne F1 und ich schätze F1 als Person sehr. Das wäre das, was die personale Beziehung zwischen F1 und F3 ausmacht. F1 ist vielleicht mein Lehrer, der meine Leistungen beurteilt. Ich bin also Schüler oder Schülerin. Insofern gibt es gleichzeitig eine strukturelle Beziehung, eine systemische Beziehung, in dem F1 als Lehrerrolle definiert ist und F3 als Schülerrolle, die dann noch weiter bezogen ist natürlich auf darauf, dass sie als Schülerrolle wiederum dazu da ist, die Vorbereitung zu bilden auf künftige gesellschaftliche Rollen, die dann eben auf die die Schülerrolle eine Vorbereitung ist. Also insofern gibt es hier strukturelle, funktionale Beziehungen zwischen denjenigen, und im tatsächlichen Verhältnis zwischen F1 und F3 können die Gewichte da sehr unterschiedlich gelagert sein. Also es kann sein, dass mehr das Personale im Vordergrund steht und die funktionale Beziehung, der andere ist Lehrer, ich bin Schüler, ganz in den Hintergrund rückt, so weit in den Hintergrund rückt, dass man sie vielleicht ganz vergisst, dass man in diesen Rollen einander gegenübertritt. Es kann aber auch andersrum sein, dass die Rolle so sehr im Vordergrund steht, die strukturelle Beziehung so sehr im Vordergrund steht, dass man die Person sozusagen nicht mehr wahrzunehmen in der Lage ist, die diese Rolle wahrnimmt. Also wir kennen das alle aus dem Alltag, dass es sehr, sehr unterschiedlich sein kann, wie die Gewichtung ist, und dass wir es auch unterschiedlich wollen, wie diese Gewichtung ist. Also in den ganz persönlichen Beziehungen in der Familie kommt es uns eher eigenartig vor, wenn da das Rollenverständnis, das gesellschaftliche Rollenverständnis im Vordergrund steht und nicht die personalen Beziehungen im Vordergrund stehen, während dann, wenn ich an den Fahrkartenschalter gehe und ich weiß, in 3 Minuten fährt mein Zug, ich es überhaupt nicht möchte, dass der andere mir jetzt als Person gegenübertritt, der vielleicht erzählt, mir erzählt aus seinem persönlichen Leben, was ihn gerade am Morgen unheimlich beschäftigt und versäumt, seine Funktion zu erfüllen. Ich will von ihm persönlich nichts wissen in diesem Moment. Er soll einfach nur funktionieren. Das ist mein Interesse in diesem Moment. Und davon gibt es viele Situationen. Der Arzt, der mich operiert, der soll nicht bloß deswegen, weil er gerade Liebeskummer hat, das Skalpell schlecht führen. Also er soll schlicht und einfach funktionieren. Das heißt, im Funktionieren liegt durchaus etwas Humanes. Also wir sind sonst leicht geneigt, das Personale, die personale Beziehung ist das Humane und das Systemische und Strukturelle und Anonyme ist das Inhumane. In unserem Leben sehen wir, dass dieses Strukturelle, dieses Funktionale etwas höchst Humanes auch haben kann. Während auf der anderen Seite natürlich die personalen Beziehungen auch durch alles Mögliche wie Neid, Eifersucht, Hass aufeinander charakterisiert sein können und persönlicher Terror da auch stattfinden kann. Also auch der Bereich der personalen Beziehungen keineswegs der Bereich der schönen Humanität ist, sondern da vielleicht sogar die schrecklichsten Dinge sogar passieren können, die wir uns vorstellen können. Also Da geht es nicht um Gut und Böse, um Human und Inhuman, sondern es geht darum zu verstehen, dass es Unterschiede sind, dass es Unterschiede gibt und dass wir aber beides benötigen für Gesellschaft, für ein gesellschaftliches Leben, aber eben auch in unterschiedlicher Weise, je nachdem, worum es geht. Und dieses Ineinander von personalen Beziehungen und funktionalen Strukturen, das soll hier durch diese Grafik dargestellt werden. Und das Hineinwachsen in Gesellschaft, Sozialisation eben bedeutet genau auch dies zu lernen, damit in zunehmender Weise klarzukommen, aus Beziehungen, die am Anfang des Lebens ausschließlich personal sind, allmählich hineinzuwachsen, hineingeführt zu werden, hineinbegleitet zu werden, eben pädagogisch hineinbegleitet zu werden, in gesellschaftliche Strukturen, in denen eben immer mehr auch anonyme Beziehungen und funktionale Beziehungen, strukturelle Beziehungen eine Rolle spielen. Dies also zu lernen, auch zu funktionieren, akzeptieren zu können, dass man auch austauschbar sein kann, sich darauf einzustellen, dass man eben in einem solchen gesellschaftlichen Funktionsgefüge auch seinen Platz findet und dennoch in all dem als Person auch zu überleben, sich zu behaupten und sich auf andere Personen als Personen auch beziehen zu können. Das wäre die Aufgabe, die Entwicklungsaufgabe, die sich für Sozialisation stellt. Wir können uns das jetzt technisch vermittelt noch vorstellen, dann verändert sich ein wenig diese Grafik. Es ist im Prinzip die gleiche wie vorher, wir haben jetzt nur noch zusätzlich hier Computer im Bild. Dieser Zusatz ist allerdings nicht ganz unerheblich, weil dieser Zusatz bezogen auf die eben dargestellte Doppelstruktur von Gesellschaft als Gemeinschaft und als System wiederum unterschiedliche Anforderungen stellt. Zunächst mal kann man natürlich sagen, ein Netzwerk von miteinander verbundenen, technisch verbundenen Computern ist zunächst mal als technisches Netzwerk sicherlich dazu geeignet, die funktionale Struktur von Gesellschaft in irgendeiner Weise abzubilden. Gerade weil sie personenunabhängig definierbar ist, lässt sie sich sicherlich auch so weit formalisieren, dass man sie in technischen Strukturen abbilden kann und die funktionalen Beziehungen zwischen den einzelnen Funktionsträgern oder Funktionsinstanzen auch entsprechend als formale Operationen in der technischen Kommunikation dieser verschiedenen technischen Instanzen, sprich Terminals oder Computer, abzubilden. Das heißt, so ein technisches Netzwerk ist sicherlich von vornherein schon mal sehr gut dazu geeignet, die Funktionsstruktur, die Systemstruktur von Gesellschaft abzubilden und insofern dann auch technisch zu vermitteln. Das kann man daran erkennen, dass es ja da, wo es tatsächlich nur um funktionale Operationen geht, wie eben Beispiel, ich hatte ja eben das Beispiel mit dem Fahrkartenverkäufer am Schalter, wo das noch Personen machen, aber das ist eine Beziehung, eine Struktur, die lässt sich unheimlich gut eben auch technisch abbilden und entsprechend technisch implementieren. Und ich vermute, dass die meisten von uns inzwischen also lieber ins Internet gehen, um sich ihre Fahrkarte zu kaufen, als sich am Schalter anzustellen. Weil das einfach besser funktioniert und da geht es ums Funktionieren. Und alles das, wo es um bloßes Funktionieren geht, wo das, was die Funktion ausmacht, eindeutig definiert ist, und wo es sehr wertvoll ist, wenn nichts anderes geschieht, als das, was die jeweilige Funktion ist und nichts anderes ins Spiel kommt, Dort ist natürlich ein solches technisches Netzwerk hervorragend geeignet, das zu unterstützen. Insofern wird also das technische Netzwerk Internet zunächst mal vor allem die systemischen Strukturen in einer Gesellschaft unterstützen und verstärken. Aber das ist ja nicht zwingend das Einzige, was das Internet leistet. Und das, was die Magie des Internets ausmacht und auch die großen Verheißungen des Internets ausmacht, wie ich eben schon angesprochen hatte, unter anderem die Verheißung eben einer neuen weltumspannenden direkten Demokratie. Das hat nun damit zu tun, dass dieses Netzwerk eben auch zur Vermittlung personaler Beziehungen in Anspruch genommen werden soll, wo es den Menschen umeinander geht, wo also der Einzelne am anderen, der auf irgendwo jenseits des Atlantik beispielsweise eben an seinem Computer sitzt, geht, mich interessiert dieser andere Mensch, und wo die Kommunikation zwischen den Personen dem dient, ein neues, über das Internet eben vermitteltes Gemeinschaftserleben zustande zu bringen, so etwas wie eine neue gemeinsame Vorstellung von Weltgesellschaft sich entwickeln zu lassen. Also das sind ja so die Vorstellungen, die sich mit dem Internet auch verbinden. Und die Frage ist eben, wie sich diese zunächst mal vor allen Dingen auf die Stärkung von funktionalen Strukturen bezogen, besondere Eignung des Internet nun verhält zu dieser anderen Verheißung des Internet als Mediums einer neuen Vergemeinschaftungsform. Die Aufgabe, die damit verbunden ist für den Einzelnen, werden wir in der kommenden Woche, wenn es um Identität im Netz geht, nochmal genauer betrachten. Insofern kommt das heute erstmal noch ein bisschen zu kurz. Die Ergänzung kommt also dazu dann auch beim nächsten Mal. Woran ich hier jetzt an dieser Stelle aber eben erinnern möchte, ist etwas, wo ich jetzt nicht ganz sicher bin, ob ich es in dieser Vorlesung schon mal behandelt habe oder ob es in einer anderen Vorlesung war. Ich glaube, es war in einer anderen Vorlesung, wo es um den Begriff des Datenschattens geht. Ich glaube, hier ist er noch nicht gefallen. Ich will ihn deswegen also noch mal kurz erläutern, was damit gemeint ist. Um über das Internet mit einem anderen, mit einer anderen Person kommunizieren zu können, muss ja das, als was ich im Internet auftrete, zunächst mal in eine technische Operation überführt werden. Das, was wir sonst auch spontan im Umgang miteinander machen, ohne groß darüber nachzudenken oft, nämlich dass wir versuchen, dem anderen ein bestimmtes Bild von uns zu vermitteln. Wie gesagt, meist unbewusst, dass wir uns nicht groß hinsetzen, nachdenken, womöglich sogar aufschreiben, als was man denn auftreten möchte und wie man in den Augen des anderen erscheinen möchte. Aber unbewusst machen wir dies sicherlich ständig, dass wir versuchen, ein bestimmtes Bild von uns zu geben. Wenn dies über ein solches technisches Netzwerk vermittelt wird, muss dies wesentlich bewusster geschehen, weil hier weniger Möglichkeiten, jedenfalls beim derzeitigen Stand der Technik, wesentlich weniger Möglichkeiten bestehen, dies intuitiv rüberzubringen. Schon allein dadurch, dass zurzeit jedenfalls die Kommunikation sich ja fast ausschließlich in schriftlicher Form vollzieht, müssen wir also alles das, was wir von uns darstellen wollen, wie wir uns darstellen wollen, verschriftlichen. Und insofern müssen wir uns richtig Gedanken darüber machen, wie wir das denn jetzt unsere Anliegen formulieren, was wir über uns selbst sagen im Internet. Also dies ist ein sehr bewusster Vorgang. Das, was sonst mehr intuitiv geschieht, ist also hier jetzt ein sehr bewusster Vorgang. Und während sonst intuitiv in die Selbstdarstellung immer etwas reinkommt, auch was ich vielleicht, wenn ich mir dessen bewusst wäre, nicht reinlegen würde, was aber dennoch irgendwie durchkommt in meiner Gestik, in meiner Mimik, in der Tatsache, dass ich erröte, dass mir der Schweiß auf die Stirn tritt und ich weiß nicht was, alles diese Dinge, die mein Gegenüber ja auch wahrnehmen kann und was ich nicht bewusst erzeuge, sondern was eben aus der Situation heraus eben einfach mich zum Ausdruck bringt, ob ich dies will oder nicht. Dies fällt da ja großenteils weg. Ich würde nicht behaupten, dass es vollständig wegfällt, aber es fällt großenteils weg und an die Stelle tritt sehr viel mehr das, was ich bewusst konstruiere, als meine Darstellung, was ich bewusst schaffe. Diese Selbstkonstruktion, die da notwendig ist über das Internet, die prägt dann natürlich sehr, sehr stark die Art und Weise, wie nun die personalen Beziehungen über das Internet gestaltet sein können. Das heißt, ich begegne wiederum entsprechenden Konstruktionen auf anderer Seite. Also wer sich mir da als Kommunikationspartner anbietet, von dem habe ich nur, in der Regel jedenfalls, was er mir schreibt. Und ich muss mich ganz auf das verlassen, was er mir schreibt. Das ist natürlich auch beim Briefverkehr so sonst, nur der Briefaustausch hat ja nie diese Durchdringung, gesellschaftliche Durchdringung als Massenaustausch erreicht, wie es das Internet als Form der schriftlichen Kommunikation erreicht hat. Und insofern ist also die Verschriftlichung der Selbstdarstellung und das sich einlassen müssen auf eine schriftliche Form der Selbstdarstellung des anderen schon etwas relativ Neues. Interessant übrigens, dass insofern eigentlich die traditionellen Kulturtechniken des Lesens und Schreibens durch das Internet eigentlich eine ungeheure neue Forcierung in ihrer Bedeutung erfahren und alles andere als überflüssig werden, zumindest beim derzeitigen Stand der Technik. Dass anders geschrieben wird, als wenn Briefe geschrieben werden, das wissen wir. Und dass nochmal wieder in Foren anders geschrieben wird, als in Chats und in Mails, das ist vielfältig untersucht. Also da gibt es auch eine ganze Menge an soziologischen und sozialpsychologischen Untersuchungen des Internet, der Kommunikation im Internet, die uns Aufschluss darüber geben, welche speziellen Formen von Kommunikation dort stattfinden, auch welche Arten von Gruppenbildungen dort stattfinden können, also von Vergemeinschaftungen dort stattfinden können. Mir geht es hier heute vor allen Dingen auch nachher nochmal um die Anknüpfung an die Überlegungen der vergangenen Vorlesung zum potenziellen Raum. An dieser Stelle nur eben nochmal die Rede vom Datenschatten aufgenommen. Also das, was ich von mir artikuliere und wie gesagt eben hauptsächlich in der Form der Verschriftlichung, das ist die Konstruktion sozusagen des Datenschattens von mir. Ich produziere etwas, was dann als auch im technischen Sinne als Datum übertragen werden kann, woanders hin, beim anderen ankommt und wo der andere dann das wiederum entschlüsseln muss und versuchen muss, die Person, die dahinter steht, die Person, die dies produziert hat, dieses Stück Text in aller Regel, zu erahnen, durch diese Darstellung, durch seinen Datenschatten hindurch zu erahnen. Was sich dadurch natürlich auch anbietet, ist eben das, was so in der direkten Kommunikation wesentlich weniger möglich ist. Natürlich auch da möglich ist, wir können uns alle verstellen, wir können alle versuchen, uns als jemand darzustellen, der wir nicht sind, und manche können das besser und manche können das schlechter. Ein bisschen machen wir es alle, manche machen es halt mehr als andere. Dass wir es gar nicht machen oder dass es jemand von uns gibt, der nicht auch ein wenig versucht, zumindest sich besser darzustellen, also in seinem eigenen Sinne, in seinem eigenen Verständnis besser darzustellen, seinem Selbstideal in der Selbstdarstellung näher zu kommen, als er es täte, wenn er nicht sich unter Kontrolle hätte. Das, denke ich, kennen wir. Das spielt auch eben in der direkten Kommunikation eine Rolle, aber es hat seine Grenzen. Die Fähigkeit, sich zu verstellen, hat seine Grenzen. Es gibt Virtuosen sicherlich darin, aber die sind selten. Die meisten von uns verraten sich sozusagen auch irgendwie immer durch irgendetwas. Also dieses Verraten hat ja ganz positive Aspekte, ist ja auch das oft, was einen anderen liebenswert macht, gerade so bestimmte Macken vielleicht, die er vielleicht versuchen würde auszumerzen, wenn er sie unter Kontrolle hätte, aber er hat sie halt nicht unter Kontrolle. Und das ist also hier anders. Hier hat man die Art und Weise, wie man sich darstellt, sehr, sehr viel mehr unter Kontrolle. Und das lädt natürlich auch mehr dazu ein, sich zu überlegen, ja, wer will ich denn eigentlich sein? Als wer möchte ich mich denn eigentlich darstellen? Das heißt, Konstruktionen von sich zu schaffen, die vielleicht mit dem, was man im wirklichen Leben ist, nur noch herzlich wenig zu tun haben. Und es gibt ja ganze Bereiche im Internet, wo das ausdrücklich das Spiel ist, das gespielt wird, dass man versucht, jemand anderer zu sein, als der man wirklich ist. Aber im Großen und Ganzen wird dieses Spiel mit konstruierten Identitäten und der Kommunikation zwischen konstruierten Identitäten eben im Internet überhaupt gespielt und nicht nur in den Bereichen, wo dies ausdrücklich so vorgesehen ist, dass man in Rollen schlüpft, dass man das Geschlecht wechselt, ein ganz anderes Alter angibt, als man wirklich hat, einen Beruf, eine Berufstätigkeit vortäuscht, die man nicht wirklich ausübt und so weiter und so fort. Das heißt, Authentizität im Internet ist im Prinzip natürlich ebenfalls möglich, aber sie ist eben nur so weit möglich, wie wir in der Lage sind, tatsächlich authentische Repräsentationen von uns zu schaffen und übers Netz zu verschicken. Und das ist die Herausforderung und die Aufgabe, die eben auch mit der Nutzung des Internets verbunden ist. Gleichzeitig ein Angebot, doch auch mal Dinge auszuprobieren, die man im wirklichen Leben nicht ausprobieren könnte, weil man sich nicht traut, weil es zu schwierig ist, weil es nicht erlaubt ist oder was auch immer. Dass also im Internet man mal in Rollen schlüpfen kann, die man sonst nie spielen kann und auf diese Weise vielleicht auch Seiten an sich kennenzulernen, die man eben sonst an sich nicht ausleben kann, vielleicht auch vorher gar nicht gekannt hat, die auch die anderen an einem selbstverständlich dann nicht gekannt haben, aber die da sind. Insofern in Tiefen der eigenen Person auch hinabzusteigen, die man vorher so nicht erkunden konnte. Ob das dann immer was Schönes ist, was man da findet, das ist natürlich die Frage. So, jetzt möchte ich nach diesem Zwischenexkurs zu Gemeinschaft und System und was das mit dem Internet zu tun hat und mit Sozialisation zu tun hat, nochmal auf die Öffentlichkeit als potenziellen Raum zu sprechen kommen. Und damit eine Verbindung herstellen zwischen dem, was vorhin über den Bereich der Öffentlichkeit gesagt worden ist, zu dem, was in der vergangenen Woche über den potenziellen Raum gesagt worden ist. Sie werden sich erinnern, das war die Theorie des englischen Psychoanalytikers und Kinderarzt Donald Woods Winnicott, die mit dem Begriff des potenziellen Raums verbunden ist, eine psychoanalytische Entwicklungstheorie. Und das war die Grafik, die ich da in der vergangenen Woche genutzt habe, um die Verortung des potenziellen Raums Ihnen vor Augen zu führen, als eines Zwischenraums. Winnicott spricht auch von intermediärem Raum zwischen der inneren Welt, in der das Subjekt unumschränkter Herrscher ist, wo es seiner Fantasie freien Lauf lassen kann und wo es die Gedankenobjekte beliebig manipulieren kann, wo aber alles Illusion bleibt und nichts wirklich ist, und der äußeren Welt mit ihrem Realitätsprinzip, das Unterwerfung verlangt, Anpassung verlangt, wo man funktionieren muss, und der potenzielle Raum eben als ein Ort gedacht ist, in dem sich innere Welt und äußere Welt so begegnen und aufeinander einlassen, dass sie sich nun wechselseitig erschließen in Bezug auf ihre Entwicklungspotenziale. Dass also in der Begegnung im potenziellen Raum mit der äußeren Welt, mit einer äußeren Welt, die sich eben in Bezug auf auf die Geltung des Realitätsprinzips zurückhält, in der das Realitätsprinzip gebrochen ist, die Möglichkeit entsteht, Entwicklungen, ein anders sein können dieser Realität zu denken und darauf bezogen eben die eigenen Fähigkeiten auch zu entdecken und zu entwickeln. Wir hatten das Beispiel mit dem Kochtopf als Stück Realität und der Trommel als Objektives in dem Kochtopf verborgenes und zu entbergendes Potenzial und auf der anderen Seite das Kind, das in sich den potenziellen Trommler entdeckt und in sich nur den potenziellen Trommler entdecken kann, wenn es im Kochtopf die potenzielle Trommel entdeckt. Und umgekehrt, der in dem Kochtopf nur die potenzielle Trommel entdeckt werden kann von jemandem, der in sich selbst den potenziellen Trommler entdeckt. Also das zur Erinnerung nochmal, das war das, was mit potenziellem Raum verbunden war. Und die Tätigkeit im potenziellen Raum war eben das Spiel, die Entfaltung von Kreativität und wie Winnicott gesagt hat, dort sind die Anfänge aller Kultur auch zu verorten. Jetzt nehme ich einfach mal dieselbe Darstellung, ein wenig gekürzt, aber ansonsten dieselbe Struktur mit den zwei Welten und dieser Zwischenwelt, um zu gucken, um zu prüfen, ob sich vielleicht die Idee vom potenziellen Raum auch hierauf übertragen lässt. Wir hätten hier dann auf der einen Seite die private, die individuelle Welt, das Zuhause, das relativ abgeschlossen ist, in dem natürlich etwas stattfindet, aber dies, was dort stattfindet, ist, sofern es in diesen Mauern des Zuhauses bleibt, des privaten Bereichs bleibt, für die soziale Welt irrelevant. Es entfaltet keine Wirkung für die soziale Welt. Auf der anderen Seite gäbe es die soziale Welt mit ihren jeweiligen Strukturen und so weiter, die aber so als in sich wiederum abgeschlossener Bereich für die private Welt keine Rolle spielte, keine Bedeutung hätte. Der Bereich der Öffentlichkeit wäre dann also der Vermittlungsbereich, in dem private Welt und soziale Welt sich begegnen. Und zwar eben, wenn ich jetzt die Idee des potenziellen Raums darauf projiziere, in dem Sinne sich aufeinander beziehen, dass sie sich gegenseitig, wechselseitig in eine Entwicklungsmöglichkeit versetzen. Sodass sie nicht einfach sind, was sie sind, sondern durcheinander über sich hinaus können, sich weiterentwickeln können. Dass also das, was aus der sozialen Welt im Hinblick auf objektive Entwicklungspotenziale im Bereich der Öffentlichkeit erschlossen wird, im gemeinsamen Verhandeln der öffentlichen Angelegenheiten, dass dies für das private Leben dann auch bedeutsam wird, dass dort also die Potenziale der Individuen, der Einzelnen zur Entwicklung von Gesellschaft auch erschlossen werden, nutzbar gemacht werden, fruchtbar werden können und auf diese Weise Gesellschaft in Entwicklung gerät, genauso wie der Einzelne, der private Einzelne sich entwickeln kann. Also subjektive Gestaltungspotenziale, hier jetzt nicht auf Dinge wie Trommeln und Töpfe bezogen, sondern eben auf Gesellschaft und gesellschaftliche Strukturen bezogen und objektive Entwicklungspotenziale, also dass Gesellschaft nicht nur ist, was sie ist, sondern auch ein Potenzial enthält, das als Entwicklungspotenzial bezeichnet werden kann. Das könnte sich also im Bereich der Öffentlichkeit wechselseitig erschließen und insofern könnte man die Idee des potenziellen Raums sicherlich auf Öffentlichkeit übertragen und dann eben auch sagen, der Bereich der Öffentlichkeit ist ein Spielfeld, ein Spielraum, ein Raum, in dem nicht alles festliegt und dennoch Realität präsent ist. Im Unterschied eben zur reinen Innerlichkeit des Subjektes, wo gar nichts festliegt, wo alles möglich ist, aber nichts von dem, was möglich ist, je wirklich werden kann. Also die Öffentlichkeit als Spielplatz zur Weiterentwicklung der sozialen Welt, der gemeinsamen sozialen Welt. Wobei hier das Besondere noch ist, dass die Öffentlichkeit ein Bereich ist, an dem zusammengespielt wird. Das Beispiel, was ich vorige Woche hatte mit dem Kind, das war ein Kind, das halt mit dem Topf spielte. Das war kein Zusammenspiel. Das hatte eine soziale Dimension, insofern das Kind, um sich in dieser Weise auf sein Spielzeug einlassen zu können und sich in sich selbst und in die eigenen Möglichkeiten versenken zu können, aber auch in die Möglichkeiten des Objektes, mit dem es hantiert, versenken zu können, muss es sozusagen in einem geschützten Raum agieren können. Es muss sich auf dieses Spielgeschehen konzentrieren können, weil ihm von außen nichts droht, weil niemand was von ihm will, weil es auf nichts aufpassen muss und so weiter. Es muss also einen geschützten Raum haben für dieses versunkene Spiel. Und dieser geschützte Raum ist natürlich nicht einfach da. Die Welt ist nicht einfach dieser geschützte Raum, sondern der muss geschaffen werden. Und insofern braucht es da jemanden, Mutter, Vater, wer auch immer, braucht es jemanden, der dafür sorgt, dass das Kind in dieser Weise geschützt ist. Also auch das ist eine soziale Konstellation, aber nicht eine soziale Konstellation des Zusammenspiels, sondern eine soziale Konstellation des Ermöglichens von Spiel, von individuellem Spiel. Also hier geht es jetzt um mehr, hier geht es um Zusammenspiel, das heißt mehrere, viele Personen, alle letztlich, die in einer Gesellschaft zusammenleben, spielen hier im Bereich der Öffentlichkeit zusammen. Das heißt, sie bringen ihre subjektiven Gestaltungspotenziale zusammen, lassen die zusammenwirken. Das heißt auch, sie bringen ihre Ideen zusammen, um auf diese Weise die soziale Welt, in der sie gemeinsam leben, weiter zu entwickeln. Zusammenspiel setzt also voraus, dass es so etwas wie Übereinkünfte geben kann zwischen den unterschiedlichen subjektiven Gestaltungspotenzialen, zwischen den Innenwelten der einzelnen Subjekte. Winnicott ist auf das Phänomen des Zusammenspiels auch explizit eingegangen, und er hat gesagt, dass das Zusammenspiel etwas ist, was man nicht forcieren kann, in dem Sinne, dass man die Möglichkeit des Zusammenspiels herstellen kann, weil das darauf angewiesen ist, auf Seite der spielenden Personen, dass es sozusagen in irgendeiner Weise zwischen denen stimmt. Und das ist nichts, was man herstellen kann, das ist nur etwas, was man finden kann. Es ist da, dieses Gemeinsame, und man spürt es sofort in dem Moment, wo man miteinander etwas macht. Es stimmt. Manche sagen, die Chemie stimmt oder es hat gefunkt oder so. Kinder merken das auch, wenn sie miteinander spielen, müssen sich gar nicht groß verständigen. Das funktioniert einfach. Natürlich kann man ersatzweise auch Regeln finden, denen man sich unterwirft, um ein Zusammenspiel zu ermöglichen. Aber Regeln finden zu müssen, ist schon Ausdruck dessen, dass es mit der Übereinstimmung, mit der spontanen, intuitiven Übereinstimmung ein wenig hapert. Da, wo die gegeben ist, ist also ohne Regeln, ohne Absprachen Zusammenspiel möglich. Das ist natürlich im Bereich der Öffentlichkeit in der Weise, dass intuitiv alle zusammenspielen und dass das funktioniert, nicht gegeben. Deswegen braucht dieser Bereich Spielregeln, um ersatzweise eben Gemeinsamkeiten, gemeinsamen Rahmen herzustellen. Aber die Spielregeln alleine könnten es nicht schaffen. Die Spielregeln alleine würden nicht kreatives Potenzial als sozial kreatives Potenzial, als Zusammenspiel entfalten, wenn es nicht eben auch innerhalb dieses Rahmens, der durch formale Strukturen, durch Spielregeln eben in der Öffentlichkeit geschaffen wird, wenn es nicht da auch so etwas wie intuitives und spontanes Übereinstimmen zwischen den Spielenden gäbe. Aber das kann eben mehr oder weniger umfangreich sein, dieser Bereich des Übereinstimmens. Wenn wir uns jetzt also den Bereich der Öffentlichkeit als potenziellen Raum vorstellen, in dem gespielt wird, und die soziale Welt, die je gegebene soziale Welt oder Gesellschaft, eben als die äußere Realität und die Menschen in dieser Gesellschaft mit ihrer je inneren Realität oder Innenwelt, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sich jetzt dieser potenzielle Raum der Öffentlichkeit auf die Gesellschaft bezieht. Das erste wäre, dass Gesellschaft ihr Realitätsprinzip, das heißt das, was sie ist und wie sie ist, momentan und aktuell, zu mit unbedingter Geltung durchzusetzen versucht. Dann hätte die Öffentlichkeit nicht wirklich den Charakter eines potenziellen Raumes, dann könnte im Bereich der Öffentlichkeit nicht wirklich gespielt werden, sondern der Bereich der Öffentlichkeit wäre eigentlich nur ein Bereich der Durchsetzung des Realitätsprinzips. Das heißt, da wäre nichts mehr auszuhandeln, zu diskutieren, weiterzuentwickeln, sondern da wären nur die Diktate, die gesellschaftlichen Diktate sozusagen umzusetzen. Das wäre eine Gesellschaft, in der eben, ja, vielleicht könnte man sagen, also eine diktatorisch organisierte Gesellschaft, in der es gar keine Öffentlichkeit in dem Sinne demokratischer Gesellschaften gibt, wo also noch Spielraum ist für die Gestaltung von Gesellschaft. Also dort wäre kein potenzieller Raum, dort wäre kein Spiel, im strengen Sinne wäre dort nicht wirklich Öffentlichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist die, dass Gesellschaft Spielräume schafft des freien Austauschs in der Gesellschaft für Gesellschaft. Das heißt, es gibt sozusagen in der Realität von Gesellschaft ausgesparte Bereiche. Es gibt Bereiche, in denen gilt das Diktat, das Realitätsprinzip unumschränkt. Da gibt es nichts zu diskutieren und auszuhandeln, sondern da haben die Dinge so zu geschehen, wie sie festgelegt sind. Aber es gibt eben auch Bereiche, weil diese Gesellschaft weiß, dass sie sich nur reproduzieren kann, wenn sie sich auch verändert, in denen eben Raum geschaffen wird, auch für Neues, für anderes. Das können kulturelle Räume sein, sozusagen Spielplätze für Außenseiter, in denen die mal ihre Ideen entwickeln können. Das kann auch die Schule sein, als ein Raum, in dem die nachwachsende Generation ihr kreatives Potenzial, ihre neuen Ideen, ihre Innovativkraft entwickeln kann und nicht nur zu Funktionsträgern bestehender gesellschaftlicher Aufgaben qualifiziert wird. Ja, und man kann sich auch noch andere Spielräume denken, Wissenschaftsinstitutionen beispielsweise und alle möglichen Bereiche von Kultur, auch in den Medien, wo also solche Spielräume geschaffen werden, in denen man sich in freier Weise austauschen kann und insofern die Gesellschaft auch anders denken kann, als sie ist. Eine dritte Möglichkeit der Beziehung zwischen Öffentlichkeit und Gesellschaft wäre die, dass im Bereich der Öffentlichkeit Gesellschaft sozusagen durchgespielt wird. Also das wäre in Anknüpfung am meisten eigentlich in Anknüpfung an das, was bei Winnicott der potenzielle Raum ist, nur jetzt eben bezogen auf Gesellschaft. Wir wissen alle, dass Kinder Vater, Mutter, Kind spielen und ähnliche Sozialspiele spielen. Das heißt, was sie da machen, ist Durchspielen von Gesellschaft. Und zwar, dass sie etwas aufnehmen aus Gesellschaft, eben die Rollen, die sie kennengelernt haben in der Gesellschaft. Das sind die Rollen eben beispielsweise von Vater, Mutter, Kind, Lehrer und was weiß ich, Schüler. Das haben sie mitbekommen aus der Realität. Das nehmen sie in diese Rollen nehmen sie sozusagen wie den Kochtopf in ihr Spielfeld und entdecken nun, was man damit alles machen kann mit diesen Rollen. Man kann eben vielleicht nur kochen damit, mit dem Kochtopf, aber man kann vielleicht auch trommeln damit. Man kann vielleicht Vater sein, nur so, wie der eigene Vater war, oder wie man eben Väter kennengelernt hat, aber man kann vielleicht auch anders Vater sein, oder Kind sein, oder Mutter sein, oder Lehrer sein. Das heißt, das wird in diesem Spiel durchgespielt und insofern wird in diesem Durchspielen von Gesellschaft auf der einen Seite die eigene Fähigkeit entwickelt, Teil von Gesellschaft zu sein. Unterschiedlich kreativ sicherlich. Manche versuchen nur möglichst so zu sein, wie sie es kennengelernt haben. Andere versuchen vielleicht ganz anders zu sein, als wie sie es kennengelernt haben. Aber ob sie es so oder so sein wollen, ist ihre Weise, mit diesem Spielangebot umzugehen, also Gesellschaft durchzuspielen. Also sie entwickeln ihre eigenen Fähigkeiten, ihre eigenen Potentialitäten im Hinblick darauf, Teil dieser Gesellschaft zu sein und Rollen in dieser Gesellschaft zu übernehmen und sie eben auch je persönlich besonders auszufüllen. Und auf der anderen Seite verändert sich dadurch natürlich auch Gesellschaft, weil die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen, die auf diese Weise Gesellschaft durchspielen, darin eben auch Gesellschaft neu jeweils bestimmen und verändern und kreativ weiterentwickeln. Also das ist ziemlich genau das auch, was Winnicott mit dem potenziellen Raum bezeichnet. Und schließlich das Dritte ist eben, dass indem der potenzielle Raum ein Ort des Zusammenspiels ist, dort auch eine ganz eigene, wiederum soziale Struktur entsteht, eben die Struktur des Zusammenspiels, die nochmal unterschieden ist von der Sozialstruktur, die gespielt wird, auf die man sich spielend bezieht. Also wenn die Kinder Vater, Mutter, Kind spielen, gibt es einmal die Sozialstruktur von Vater, Mutter, Kind. Zum Zweiten aber die Spielstruktur, dass sie dies miteinander spielen und wie sie dies miteinander spielen. Und insofern ist Zusammenspiel nochmal etwas, nochmal eine spezifische Form von sozialer Beziehung, eben die Form von sozialer Beziehung, in der soziale Potenziale des Individuums wie Entwicklungspotenziale von Gesellschaft und von Kultur wechselseitig sich erschließen und insofern für die Entwicklung von Gesellschaft ganz besonders bedeutsam ist. Zusammen spielen zu können, ist durchaus etwas, was nicht von vornherein jedem in gleicher Weise gegeben ist. Also auch dies ist etwas, was sich selbst wiederum durch die Erfahrung des Zusammenspiels auch entfalten kann, sodass man sagen kann, auch das Zusammenspiel im potenziellen Raum ist wiederum ein Bewährungsfeld, an dem sich Potenziale, subjektive Potenziale hier jetzt des Spielenkönnens mit anderen Spielenkönnens, und das heißt mit anderen zusammen Kultur weiterentwickeln könnens, entfalten. Also der Versuch, das Theorem oder die Idee vom potenziellen Raum auf den Bereich der Öffentlichkeit zu beziehen, scheint an dieser Stelle soweit eigentlich ziemlich viel zu bringen, denke ich. Und damit auch relativ viel, gerade für pädagogische Betrachtungen dessen, was Sozialisation heißt und welche Aufgabe der Bereich der Öffentlichkeit hat. So, und damit komme ich auch zum Schluss. Das fasst jetzt nochmal ein bisschen zusammen, das, was bisher so in verschiedenen Schritten entwickelt worden ist. Wie steht es nun eben mit dem Internet und der Öffentlichkeit? Vorhin ist das schon zum Teil angesprochen worden. Ich beziehe das aber jetzt auch nochmal mit auf die Überlegungen zum potenziellen Raum. Die Grafik bleibt jetzt immer die gleiche, nur die Betrachtung dieser Grafik wird unterschiedlich. Wir können also zum einen die virtuelle Gemeinschaft, die sich über das Internet vermittelt, als ein Medium realer Gemeinschaft verstehen. Das heißt, Menschen treten über das Internet miteinander in Beziehung, um eben miteinander als Personen zu kommunizieren. Und dann kann das Internet eben auch, oder können die virtuellen Gemeinschaften, die sich dort bilden, auch als ein Raum von Öffentlichkeit im Sinne eines potenziellen Raums zur Weiterentwicklung von Öffentlichkeit und auch von Sozialisation des Einzelnen in einem kreativen und pädagogisch relevanten Sinne verstanden werden. Denn auch dort kann eben so etwas wie Gesellschaft durchgespielt werden und wird auch Gesellschaft durchgespielt, zum Teil ohne die Absicht, die entsprechenden sozialen Strukturen, die man dort miteinander entwickelt, bildet, durchspielt, dass die auch in die reale Welt übertragen werden. Aber zum Teil finden dort natürlich auch die Debatten statt über die Entwicklung unserer Gesellschaft insgesamt. Das Zweite ist, dass wir die virtuelle Sozialität der über das Netz miteinander technisch verbundenen Personen verstehen als ein vernetztes System sozialer Funktionen. Da kann es mir passieren, dass ich vielleicht, wenn ich beispielsweise eine Fahrkarte buche über das Netz und insofern in die Funktionsrolle des Fahrkartenbuchers mich versetze, der nichts anderes im Sinne hat, als diese Fahrkarte, diese ganz spezifische Fahrkarte zu buchen und alles andere sozusagen von sich abstrahiert, der kann nun eben einem Fahrkartenverkäufer gegenüberstehen, oder wird in aller Regel einem Fahrkartenverkäufer gegenüberstehen, der kein Verkäufer mehr ist, also wo keine Person mehr dahinter steht, sondern wo die Reduktion auf Funktion zur Reduktion auf ein Programm geführt hat oder auf eine Programmroutine geführt hat, wie immer man die nennen mag, ein Auskunftssystem, ein virtueller Agent, ein Avatar oder was auch immer, also selbstständige Programme oder Programmroutinen, die in der Lage sind, funktional zu agieren in einem solchen vernetzten System von Funktionen. Also auch dies ist ein Teil der Realität des Internet, das sich mit der anderen Realität überlagert und dass wir, indem wir das Internet nutzen, auch im Wechsel und in Beziehung zueinander lernen müssen zu nutzen. Und schließlich gibt es noch einen Gesichtspunkt, der manchen Pädagoginnen und Pädagogen Sorgen macht, aber wo ich mir nicht sicher bin, ob das etwas ist, was einem nur Sorgen machen muss, nämlich dass die virtuelle Gemeinschaft als eine fiktive Gemeinschaft sich entwickelt, eine fiktive Gemeinschaft, die gar nicht mehr den Anspruch hat, als Vermittlung zwischen etwas aufzutreten, sondern die eine eigene, neue Realitätssphäre, Parallelwelt, könnte man vielleicht auch sagen, neben der bestehenden Welt darstellen will. Also ich sagte, dass Pädagoginnen und Pädagogen da das oft mit Sorge erfüllt, dass dort dann eben Realitätsverlust stattfindet, dass das ein Flucht aus der Realität ist und so weiter. Und natürlich, wenn man sich jetzt vorstellt, die gesamte Menschheit würde ins Internet flüchten aus dieser Welt, dann würde das natürlich schon den Kollaps bedeuten und das müsste zur Sorge sicherlich Anlass geben. Auf der anderen Seite denke ich mal, ist es sicherlich für viele Menschen so, dass das wirkliche Leben draußen nicht gerade so wunderbar geeignet ist, um sich verwirklichen zu können, um die eigenen Fähigkeiten entwickeln zu können, um der sein zu können, der man wirklich sein möchte. Insofern ist die Rede von der Flucht aus der Realität in solche fiktiven Welten auch ambivalent. Also man kann das sozusagen dem Flüchtenden vorhalten, dass er flüchtet. Dann ist es sein Fehler, dass er flüchtet, statt standzuhalten und die Realität zu verbessern und zu verändern. Aber man kann auch andersrum sagen, was ist das für eine Realität, die die Menschen in die Flucht treibt? Ist der Ansatzpunkt nicht, statt die Flüchtenden am Flüchten zu hindern, eher der, dass man sagt, wir bräuchten halt eine Welt, die gar nicht zum Flüchten Anlass gibt. Also ist dann nicht vielleicht eher ein Blick auf die Realität, auf unsere Lebensrealität, auf unsere äußere Welt notwendig, um zu sagen, statt also Kinder, Jugendliche und Erwachsene an der Flucht zu hindern, sollte man dafür sorgen, dass sie gar nicht flüchten möchten. Dass sie, wenn sie mal flüchten, eine solche Welt, aus der man nie flüchten möchte, wird es wahrscheinlich nicht geben, denke ich. Werden wir nicht hinkriegen, glaube ich. Insofern wird es immer auch Fluchttendenzen geben, je nachdem, welche soziale Position man hat und mit wie viel Glück man im Leben hatte oder auch Pech hatte, mehr oder weniger, ganz sicher. Also, aber es wird das immerhin geben, immer geben. Wichtig ist, dass man auch wenigstens hinreichend Motivation hat, wieder zurückzukehren. Dass also zumindest so viel Attraktivität in der wirklichen Welt da ist, dass man dort in diesen fiktiven Welten nicht bleiben möchte, sondern wieder zurückkehrt. Wenn man dort bleiben möchte, dann kriegt es Suchtcharakter und Sucht ist sicherlich nicht etwas, was im Kontext von Pädagogik in irgendeiner Weise positiv besetzt sein kann, weil es fast das Gegenteil dessen ist, was wir als Pädagogen wollen. Sucht ist das Gegenteil von Selbstbestimmung. Es ist das Beherrschtwerden von etwas, das man nicht mehr entscheiden kann, sondern das einfach mit einem sozusagen passiert, ohne dass man etwas dagegen tun kann. Und das ist das Gegenteil von Mündigkeit, das Gegenteil von Bildung, das Gegenteil von allem, was wir als Pädagogen intendieren. Okay, das war's für heute. Danke.